Meine Damen und Herren, zunächst werden Sie sich vielleicht die Frage stellen, was uns Positionen aus dem 20. Jahrhundert eigentlich helfen sollen, digitale Technik zu verstehen. Wird doch der Beginn des digitalen Zeitalters erst auf das Jahr 2002 datiert, auf jenes Jahr, in dem es der Menschheit zum ersten Mal möglich war, mehr Informationen digital als analog zu speichern. Ich hoffe, es gelingt mir aber, Ihnen zu vermitteln, dass die Fragen eigentlich tiefer gehen als die eines rechten Umgangs mit digitalen Medien. Und da dass einige der Fragen, die die digitale Technik aufwerfen, sozusagen eine Vorgeschichte im 20. Jahrhundert haben. Es ist nicht meine Absicht, eine vollständige Übersicht über die Technikphilosophie und Technikkritik oder auch über die Technikbegeisterung im 20. Jahrhundert zu geben, das würde den Rahmen sprengen, den ein solches Referat umfassen kann. Stattdessen will ich nur einige wenige Themen herausgreifen, von denen ich glaube, dass wir sie an diesem Wochenende vielleicht mitbedenken sollten. Zusammenfassend sei daran erinnert, dass ganz langsam beginnend in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dann aber so richtig Fahrt aufnehmend im 19. und 20. Jahrhundert im Zuge der sogenannten industriellen Revolution eine tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung der wirtschaftlichen, der sozialen Verhältnisse, der Arbeitsbedingungen und Lebensumstände geschah, die zunächst in England, dann in ganz Westeuropa und den USA und seit dem späten Jahrhundert auch in Japan und in weiten Teilen Europas und Asiens zum Übergang von der bisherigen Agrar- zur Industriegesellschaft geführt hat. Für uns Heutigen ist das schon so selbstverständlich, dass wir uns über die Bedeutung dieses fundamentalen Wandels innerhalb der letzten 200 Jahre und die Tatsache, in welch rasanter Zeit es sich vollzogen hat, global vollzogen hat mittlerweile, kaum mehr bewusst sind. Wir selbst kennen ja aus eigener Erfahrung schon fast nichts anderes mehr, es sei denn, wir reisen in so entlegene Gebiete oder schauen uns Reportagen und Filme über Menschen an, die in solchen Gebieten leben und noch nicht Teil dieser Entwicklung geworden sind. Manche Soziologen unterscheiden noch einmal verschiedene Phasen der Industrialisierung. Daher kommt auch der Begriff Industrie 4.0, also die These, dass wir gerade an der Schwelle zu einer vierten Phase der Industrialisierung oder, um es mit einem anderen Namen zu bezeichnen, des Maschinenzeitalters stehen. Dieser Begriff der Maschine wird uns noch häufiger begegnen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man sehr intensiv darauf reagiert und zwar keineswegs nur in der Philosophie oder in der Soziologie oder in den Wissenschaften, sondern nicht zuletzt auch in den Künsten hat man sich sehr intensiv mit der Faszination, aber auch mit der Gefahr, mit der Bedrohung durch Technik auseinandergesetzt. Die unterschiedlichsten Haltungen zu den Folgen der Industrialisierung, der Maschinisierung, wurden in der Kunst, in der Musik, im Film, in der Literatur und in der bildenden Kunst manifestiert. Im Spannungsfeld von Futuristen und Expressionisten. Auf der einen Seite steht, jemand, den Erich Fromm überhaupt nicht gut leiden konnte, im Gefolge Tommaso Marinettis und seines im Februar 1909 veröffentlichten Manifesto del Futurismo, der unbedingte Glaube an Geschwindigkeit, Dynamik, maschinelle Produktion, der Traum von der Mutation der Körper sogar zu Maschinen, der Verschmelzung des Menschen mit der Maschine. Auf der anderen Seite standen diejenigen, die all das, die Entwicklung der Arbeit, die Maschinisierung und Industrialisierung, die Entwicklung auch der Städte, die immer mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit verschluckten sozusagen, in der Nachfolge der englischen Luddites verteufelten oder zumindest sehr skeptisch sahen. Denken Sie an Gerhard Hauptmanns Drama Die Weber, wo er nochmal diese frühindustrielle Geschichte aufgreift, von der Heinrich Heine und Karl Marx schon intensiv berichteten. Ich habe mal als Beispiel rausgesucht, überraschenderweise ein Gedicht von Rainer Maria Rilke aus dieser Zeit, der seine Skepsis in einer Klage über das mechanisierte Zeitalter formulierte in den Sonetten an Orpheus, wo es heißt: Alles Erworbene bedroht die Maschine, solange sie sich erdreistet, im Geist statt im Gehorchen zu sein. Nirgends bleibt sie zurück, dass wir ihr einmal entrönnen und sie in stiller Fabrik ölend sich selbst gehört. Sie ist das Leben. Sie meint es am besten zu können, die mit dem gleichen Entschluss ordnet, erschafft und zerstört. Zitat Ende. Ganz so wie Rilke sah es der große Denker und Politiker, leider ermordet, Walter Rathenau als erwiesen an, dass sich das Symbol des mechanisierten Zeitalters, die Maschine, aller menschlichen Kräfte, allen Denkens und aller Tätigkeit bemächtigt und dass mit ihrer Herrschaft ein Prozess eingesetzt habe, in dem das Schöpferische und in der handwerklichen Arbeit sichtbare Individuelle der maschinellen und damit nivellierenden Produktion weichen müsse. Die Gedanken, die ich Ihnen heute Abend aber im Mittelpunkt meines Vortrags vorstellen möchte oder auch in Erinnerung rufen möchte, stammen jedoch vor allem aus den 50er, 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Alles, was vor dieser Zeit über Technik gesagt und geschrieben worden war, das gehörte oder auch Beiträge von Simmel, Weber oder Spengler oder wem auch immer, denken Sie auch an Filme wie Metropolis oder Modern Times von Charlie Chaplin, wurde durch die Atombombe am Ende des Zweiten Weltkrieges und damit der Gefahr der menschlichen Selbstauslöschung noch einmal in ein ganz anderes Licht gerückt. Doch der jahrzehntelange anschließende Streit über die zivile Nutzung der Kernenergie und das Gleichgewicht des Schreckens, was die Atombombe anging, ist hier nicht mein eigentliches Thema. Der Einsatz der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki bezeichnet aber einen Wendepunkt, an dem die Ambivalenz des technischen Fortschritts sehr viel stärker ins Bewusstsein vieler Menschen trat als zuvor. Fortschritt und Katastrophe, das ist jetzt ein Zitat, Fortschritt und Katastrophe sind zwei Seiten einer Medaille, meinte der französische Philosoph Paul Verriot. Diese Idee, also ich gebe mal ein Beispiel dazu, was er damit meint. Wenn man Flugzeuge baut, die 1000 Passagiere fassen, ist auch dann, wenn Fliegen eigentlich die sicherste Form des Transportes, der Fortbewegung ist, doch stets auch das Risiko dabei, dass es dann 1000 Tote auf einen Schlag gibt, wenn doch mal etwas passiert. Das meint der Verriot mit dem, dass die Katastrophe sozusagen immer mitzudenken ist. Das ist ja auch das Fatale, was die Kritiker immer gesagt haben, zum Beispiel bei der Nutzung der Atomenergie, sozusagen, ist das sozusagen für den Fall, dass dann der GAU doch einmal eintritt, der ja angeblich nie eintreten sollte, was ist dann der Preis, den wir zu bezahlen haben und ist dann das Szenario noch beherrschbar? Also eine Sache, ein Streit sozusagen, der lange geherrscht hat, der aber für uns in der Weise, für die digitale Technik, interessant sein kann, weil ja die weltweite elektronische Vernetzung von Geräten und Menschen, die wir heute erreicht haben, möglicherweise eine sehr gefährliche Entwicklung im Sinne dieser Katastrophentheorie ist. Sicherheitsexperten können die Risiken, denen die Bevölkerung, die Wirtschaft, die Gesellschaft, der Staat durch Kriminalität, durch Spionage und auch durch Sabotage ausgesetzt sind, weder abschätzen, geschweige denn begrenzen. Man muss davon ausgehen, dass nahezu alle derzeit verwendeten und elektronisch und funktechnisch vernetzten Systeme von außen überwacht und kontrolliert werden können, inklusive der Möglichkeit, sie unbemerkt zu steuern und zu manipulieren. Zur tödlichen Gefahr könnte diese Vernetzung dann werden, wenn ein Baustein der Automatisierung von kriegerischen Angriffen aus dem Internet heraus agiert, weil Algorithmen befehlen, auch nur eine mutmaßliche Gefahr abzuwenden. Dieses Thema ist witzigerweise, auch wenn wir über das Internet und über die Algorithmen erst in letzter Zeit reden, auch in der Science-Fiction-Literatur des 20. Jahrhunderts alles schon durchgespielt worden. Ich komme gleich drauf. Hier sage ich erstmal, das mag nach Science-Fiction klingen, dieser Baustein wird jedoch bereits entwickelt. Er ermöglicht den automatisierten präventiven Cyberkrieg. Bei dieser bereits feststehenden Risikolage müssten eigentlich dann sofort alle kritischen Anlagen vom Internet genommen werden. Stromversorgung, Atomkraftwerke, Wasserversorgung, Verkehr, Wirtschaft, Finanzen, Krankenhäuser, private Haushalte, alles ist doch heute vernetzt und theoretisch und praktisch über das Internet von jedem Punkt der Welt aus spionierbar, manipulierbar und sabotierbar. Mit unabsehbaren Folgen für die betroffene Bevölkerung. Rückblende. Schon der Roman 1984 von George Orwell aus dem Jahr 1959, in dem ein totalitärer Überwachungsstaat dargestellt wird, der technische Hilfsmittel in großem Maße dafür nutzt, wie man sich das damals vorgestellt hat, wie auch schon der 1932 erschienene Roman Schöne neue Welt von Aldous Huxley, beziehen sich auf eine fundamentale Frage, die der russische Philosoph Nikolai Berdajew in folgender Weise gestellt hat. Und dieses Zitat hat Huxley sogar seinem Roman vorangestellt. Das Zitat lautet, Utopien erscheinen realisierbarer als je zuvor. Wir finden uns mit einer neuartigen, besorgniserregenden Frage konfrontiert. Wie sollen wir ihre endgültige Verwirklichung verhindern? Utopien sind verwirklichbar. Das Leben strebt ihnen entgegen. Und vielleicht wird ein neues Jahrhundert kommen, eines, in dem Intellektuelle und die Bildungsschicht darüber nachdenken werden, wie man Utopien verhindern und zu einer nicht utopischen Gesellschaft zurückkehren kann, weniger perfekt und dafür freier und weniger riskant, füge ich hinzu. Hier wird also die Frage aufgeworfen, die uns bis in die Biotechnologie der Gegenwart begleitet. Sollte, darf all das gemacht werden, was technisch möglich ist? Damals wie heute wurden Leute, die am Segen des Fortschritts zweifelten oder auch nur auf Nebenwirkungen und Gefahren von grundsätzlich begrüßenswerten technischen Innovationen hinwiesen, gerne als Kulturpessimisten und Fortschrittsfeinde geschmäht, als Reaktionäre oder doch zumindest als Romantiker im Sinne eines rückwärtsgewandten Träumers bezeichnet. Damals wie heute ist es schwer, der Dynamik der Entwicklungen zu folgen und nach einer gründlichen Risikoabschätzung zu politischen, aber auch zu persönlichen Konsequenzen zu kommen. Primitiv, wie solche Debatten leider häufig ablaufen, wird man gern in eine von zwei Schubladen gesteckt. Entweder in die der Technikgläubigkeit, also der Technophilie, oder der Technikfeindlichkeit, der Technophobie, alternativ der Fortschrittsgläubigkeit oder der Fortschrittsfeindlichkeit. Während die eine Position die Errungenschaften der Technik glorifiziert und oftmals glaubt, die als negativ bewerteten Folgen der Technik mit technischen Mitteln heilen zu können. Es wird ja gar nicht bestritten, dass es solche Nebenwirkungen und Folgen geben könnte oder gibt, sondern es geht immer darum zu sagen, mit neuer Technik, mit mehr Technik werden wir die Folgen der Technikinnovation dann wieder heilen. Betrachtet die zweite Position, Technik grundsätzlich als ein destruktives Mittel der Gesellschaftsgestaltung, das zu einem Prozess der Entmenschlichung führt und in letzter Konsequenz eben schädlich für uns Menschen ist. Philosophen wie Günter Anders, Historiker wie Louis Mumford und Sozialpsychologen wie Erich Fromm, aber auch andere Vertreter der sogenannten kritischen Theorie protestierten daher in den 50er, 60er und 70er Jahren in ihren Veröffentlichungen gegen eine zunehmende Bürokratie und Technokratie. Das war für sie auch immer eine Einheit. Übrigens, das eine verlangt ja auch nach dem anderen. Das ist ja schon bei Henry Ford angelegt, der das Fließband eingeführt hat. Sie müssen ja sozusagen eine Steuerung einführen, damit diese Prozesse sozusagen überwacht werden und damit das alles optimal effizient ist. Dadurch muss eben auch die Bürokratie entsprechend an die Technik angepasst werden. Und es entsteht sozusagen eine Einheit von Bürokratie, die es natürlich auch schon irgendwie immer gegeben hat, mit der hochmodernen Technokratie. Und diese Einheit ist neu. Die dem Individuum, also diese Bürokratie und Technokratie, geben dem Individuum keinen Raum mehr, sondern verlangen angepasstes Verhalten. Man muss halt funktionieren, weil die Abläufe effizient funktionieren müssen. Oder eben, weil man selbst sozusagen mit dem Gerät, was man sich da angeschafft hat, im Privaten irgendwie zurechtkommen muss. Wenn man es nicht bedienen kann, ist man selber der Dumme. Man selbst muss sich sozusagen der Maschine anpassen, nicht umgekehrt. Die Maschinen sind nicht so, dass sie auf unsere Bedürfnisse oder auch Schwächen oder so eingehen würden, sondern wir müssen funktionieren, dass wir sie ordentlich bedienen. Vor allen Dingen die Generation der 68er, da waren auf jeden Fall viele noch geneigt, auf diese Technikskeptiker, Technikkritiker zu hören, während gleichzeitig diese 60er und 70er Jahre, manche werden sich noch erinnern, die hohe Zeit der Planer, der Bauer, der Entwickler und Reformer gewesen sind. Also wie das oft so ist, haben wir genau in der Zeit, wo am meisten Dynamik in diesen Prozessen in der Nachkriegszeit gewesen ist, natürlich dann auch wieder die größte Technikskepsis. Was macht ihr da? Was passiert da? Und dann nur noch in einer solch wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und inwieweit sind das demokratische Prozesse, in der wir eigentlich gefragt werden und einbezogen werden? Philosophische und soziologische Autoren wie Ulrich Beck, denken Sie an das Stichwort Risikogesellschaft und Weltrisikogesellschaft bei Ulrich Beck. Jürgen Habermas, Stichwort aus den 80er Jahren, die neue Unübersichtlichkeit. Aber auch Jean-François Lyotard oder Anthony Giddens betrachteten vor allen Dingen in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die Gesellschaft unter dem Aspekt einer immer weiter zunehmenden, sehr hohen, vielleicht für viele zu hohen Komplexität. Das war für sie das wesentliche Merkmal unserer, wie Sie gesagt haben, Informationsgesellschaft. Nun wissen wir, dass in dieser Informationsgesellschaft keineswegs nur Informationen transportiert werden, genau wie das Internet nicht hauptsächlich dafür da ist, zu informieren. Gemeint ist aber im Grunde genommen, dass wir mit Reizen bombardiert werden, mit so vielen Meldungen und so weiter, dass sie uns überfordern. Und wenn Sie sich mal überlegen, damals gab es überhaupt noch keinen PC und kein Internet und keine E-Mails und kein Facebook. Das schon in den 80er Jahren gingen die davon aus, dass eigentlich die Informationsdichte in den hochindustrialisierten Gesellschaften zu sehr zugenommen hat und dass man in irgendeiner Weise diese Komplexität reduzieren müsse. Nun, wir haben jetzt die moderne Erfahrung gemacht, dass diese Reduktionen keineswegs sozusagen rational immer ablaufen, sondern dass eben massiv Irrationalitäten sich Bahn brechen und Menschen sozusagen sich in Verschwörungstheorien flüchten oder die Realitäten verdrängen, verleugnen und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Reaktionen zunehmend, die uns schmerzhaft vor Augen führen, dass offensichtlich tatsächlich irgendwie Überforderungsphänomene da drin stecken. Dazu kommt eben die Tatsache, dass diese Dinge immer ganz rasch und ganz ungefiltert auf uns einprallen. Vor allen Dingen durch das Internet und alles Artverwandte sozusagen. Das heißt, dadurch ist auch irgendwie eine Reaktionszeit verloren gegangen. Das gilt für Politiker, das gilt für Journalisten. Irgendwo passiert etwas, sofort muss berichtet werden, kommentiert werden, Stellung genommen werden, Entscheidungen werden eingefordert von der Politik. Niemand hat eigentlich mehr Zeit nachzudenken. Niemand hat Zeit, erstmal zu sagen, Moment mal, jetzt werden wir erstmal Ruhe einkehren lassen, jetzt setzen wir uns mal zusammen und überlegen mal. Es muss sofort wird eine Reaktion erwartet. Was ich immer besonders süß finde, sind diese aktuellen Berichte dann bei uns im Fernsehen, die dann immer nach der Tagesschau eingeschoben werden oder nach heute und so weiter. Keiner weiß irgendwie was Genaues zu sagen, aber wir schalten sofort irgendwo dann hin zum Ort und dann wird hauptsächlich natürlich Betroffenheit und Gefühle vermittelt. Also es wird gar nicht Informationen vermittelt, denn was an Informationen drinsteckte, war in der Nachrichtensendung schon drin, in den anderthalb Minuten, wo darüber berichtet wurde. Hinterher kommt dann noch eine Viertelstunde Emotionalisierung, Erregungswellen sozusagen, die erzeugt werden und die man über die Fernsehschirme oder von mir aus auch über über das Internet, je nachdem, wo man sich informiert, Erregungswellen, die man in uns hineinströmen lässt, die aber weitgehend folgenlos bleiben. Manchmal unser Mitleid anregen, dann wird dort das Spendenkonto eingeblendet, Erdbebenopfer in Italien oder was es dann gerade ist und so. Das ist ja auch gut so, dass wir durch diese Globalisierung davon schnell Kenntnisse halten und helfen können. Das ist die positive Seite. Aber häufig sind es einfach auch nur Erregungswellen, die im Grunde genommen ohne jede Konsequenz bleiben. Ja, die im Grunde genommen in uns das Gefühl der Ohnmacht sogar noch verstärken. Was passiert da alles und was kann ich schon tun? Es macht uns also im Grunde genommen klein, anstatt uns aktiv einzubeziehen und wirklich seriös zu informieren. Da ich ja bekanntermaßen einen Hang zur Populärkultur habe und auch weit mehr Menschen Filme kennen oder Fernsehserien als die Bücher von Intellektuellen und Technikkritikern, kann ich es mir nicht verkneifen, an dieser Stelle zu erwähnen, dass all diese Sorgen nicht nur Intellektuelle, Politiker und Wissenschaftler beschäftigt haben, sondern nicht zuletzt, ja man könnte sogar sagen vor allem, Science-Fiction-Autoren und Science-Fiction-Regisseure. Vom verrückt gewordenen Computer HAL, vielleicht erinnern Sie sich noch, in 2001 Odyssee im Weltall, einem Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1968, kommen wir gleich darauf zurück, wie aktuell der ist eigentlich, von Regisseur Stanley Kubrick, basierend auf einer Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke, einem berühmten Science-Fiction-Autor, oder den auf einen Systemfehler hin plötzlich zum gefährlichen Killer umprogrammierten Roboter in Westworld, damals unnachahmlich gespielt von Yul Brynner, der gerade übrigens neu als HBO-Serie in Amerika riesige Erfolge feiert. Ich freue mich auch schon drauf, ihn zu sehen, weil natürlich die Grundgeschichte bleibt die alte sozusagen, die Grundkonstellation. Aber es gibt ja heute nochmal erstmal nicht nur technisch andere Möglichkeiten, da uns etwas zu zeigen, sondern natürlich werden die Sache auch viel komplexer machen. Der Vorteil einer modernen Fernsehserie ist nämlich schlicht und ergreifend, hier kommen wir wieder zu dem Faktor Zeit. Ein Film dauerte ungefähr 90 oder 100 Minuten im Kino und da musste die Geschichte auserzählt sein. Eine Fernsehserie hat ja die Möglichkeit, über eine, zwei, drei, vier Staffeln hinweg so viele Nebenhandlungen und Aspekte einzuführen, dass es eigentlich eine viel intelligentere Form des Erzählens ist. Eine Form, die sozusagen zur klassischen Romanform von Dickens und Balzac im 19. Jahrhundert wieder anknüpfen kann, die ja auch so waren, während sozusagen der 20. Jahrhundertfilm eine solche sozusagen Reduzierung auch verlangt hat auf Haupthandlungen, dass dabei auch wahnsinnig viel verloren geht. Also Westworld ist ein Beispiel, was auch gerade wieder aktualisiert aufgegriffen worden ist. Und natürlich darf man unter den vielen, vielen Beispielen, die möglich wären, sozusagen so als einen Gipfelpunkt natürlich auch die Terminator-Filme von James Cameron aus den Jahren 84 und vor allen Dingen die geniale Fortsetzung. Selten war der zweite Teil eines Films besser als der erste. Und das ist wirklich ein Wahnsinnswerk, auch für einen Religionswissenschaftler, für mich eine Fundgrube, diese Fortsetzung. Und in Terminator wird das eben auch ganz, ganz deutlich, was für Ängste, was für Besorgnisse da waren, die, und jetzt kommen wir gleich im weiteren Verlauf auf die Aktualisierungen, tatsächlich offensichtlich nicht so ganz unbegründet waren. Also Science Fiction war jetzt keine reine Fantasie. Denn solche Maschinenwesen werden ja schon gebaut mittlerweile, wenn auch noch in relativ primitiver Form und keineswegs gefährlich. Übrigens, sie müssen nicht immer gefährlich sein, um auch nochmal auf die positive Seite einzugehen. Denken Sie an Data aus Star Trek Next Generation oder denken Sie an AI, künstliche Intelligenz von Steven Spielberg und so weiter. Es gibt eben auch Figuren, die dann sozusagen uns sympathisch werden und wo wir anfangen, darüber nachzudenken. Ich mache es mal am Beispiel Data. Das ist ja so eine Art Pinocchio-Figur, der zunehmend menschlicher wird als eigentlich Android, die er gebaut ist und der zunehmend von uns als gleichwertiges Mitglied in dieser Crew aufgenommen wird und ich verrate jetzt etwas, Spoiler-Alarm und so weiter, wenn er dann am Ende ganz am Ende für seinen Captain sogar stirbt und so weiter, dann verdrücken wir uns ein Tränchen, weil wir haben ihn genauso ins Herz geschlossen wie alle lebendigen Wesen auch, die da auf diesem Raumschiff sind. So geht das auch mit den Emotionen über die Medien. Zu unserer tatsächlich schönen neuen Welt gehört es, dass wir in Japan jetzt schon den Einsatz von Robotern in Altenheimen erleben. Und an der Universität von Osaka wurde schon ein sehr menschenähnlicher Android gebaut, der nur eine Schwäche noch hat, dass er noch nicht gehen kann. Also es ist immer noch besser, weil Gehen eine sehr komplexe Steuerung verlangt und damit einen immer noch die Speicherkapazitäten überfordert, lässt man die Computer besser rollen. Rollen, fahren lassen ist einfach, kann man auch leichter steuern. Aber sozusagen ab hier, ab Oberkörper, ist dieses Wesen schon fast von einem lebendigen Wesen auf den ersten Blick nicht mehr zu unterscheiden und spricht mit ihnen und alles. So weit sind wir heute schon. Ein digitales Wunderwerk, das wohl nicht das Ende der Entwicklung sein dürfte. Gerade ist die ARD Themenwoche Zukunft der Arbeit zu Ende gegangen. Vielleicht haben Sie das eine oder andere gesehen. Vielleicht haben Sie auch so wie ich und meine Frau und ich steht hier. Vielleicht auch den Tatort aus Bremen letzten Sonntagabend gesehen. Da ging es ganz vereinfacht gesagt um ein Computerprogramm, das tötet, um sich zu schützen. Denn ihm war einprogrammiert, dass man es nicht löschen dürfe, weil es so wertvoll sei. Also für die Leute, die es programmiert haben, deren ganze wirtschaftliche Existenz hing von dem Erfolg dieses Dings ab. Und deswegen war dieser Befehl einprogrammiert worden. Wenn es also merkte, dass man es löschen wollte, setzte es, weil es auch ein lernendes System war, digitale Technik ein, im konkreten Fall durch das Hacken der Computertechnik eines Autos. Auch das ist ganz realistisch. Unsere Autos sind ja längst fahrende Computer und sie lassen sich von außen hacken. Es ist möglich, die Steuerung von außen zu übernehmen, genau wie diese selbstfahrenden Autos das von innen machen. Und brachte dies für die Fahrerin tödlichen Unfall. Übrigens, eine ähnliche Geschichte hatte vor einigen Wochen schon offenbar, ich habe ihn nämlich leider nicht gesehen, vielleicht können Sie dazu mehr nach heute Abend sagen, der Tatort aus Stuttgart, wo es um eine Geschichte ging, die noch stärker als die ich jetzt gerade kurz nochmal geschildert habe, offensichtlich an 2001 Space Odyssey erinnert hat, weil so ein ähnlicher Computer wie HAL die Kommissare auch immer an der Nase herumgeführt hat, wie das eben in diesem Raumschiff auch so ist. Erzähl das nochmal, gerade in dem Raumschiff ist das so, durch zwei widersprüchliche Befehle wird der Computer verrückt an Bord dieses Raumschiffs. Er weiß einfach nicht mehr, gilt jetzt A oder B. Und als er dann sozusagen nicht mehr wirklich funktioniert, als die Besatzung dann irgendwie eingreifen will und will an ihm herumdoktern, fühlt er sich bedroht und fängt dann auch an, die Besatzung zu töten. Nur der Letzte von denen kann es dann schaffen, am Ende ihn doch noch auszuschalten, bevor er auch noch getötet wird. Das ist zwar nur Teil der Handlung dieses Films, den Sie sich vielleicht auch nochmal angucken sollten, aber so war das auch wohl hier in diesem Stuttgarter Tatort. Und da fragt man sich doch, wir sind jetzt im Jahre 2016, wieso treten die Tatorte, die ja auch immer was mit unserer aktuellen Lebenssituation zu tun haben sollen, wo sie im Grunde genommen auf diese klassischen Science-Fiction-Stoffe wie 2001 Space Odyssey oder eben auch den Androiden oder andere wieder zurückkommen. Offensichtlich ist da noch irgendetwas im Kern aktuell. Offensichtlich sind das noch dieselben Gefahren, nur heute sozusagen in der Form, die die Technik jetzt real angenommen hat. Die konnte man natürlich vor 40, 50 Jahren im Detail jetzt auch nicht immer voraussehen. Aber im Prinzip. Also, obwohl sozusagen die neuesten Technologien hier jetzt im Fernsehen vorgeführt wurden, überraschte mich, dass die dort angesprochenen Gefahren im Kern die gleichen waren, die eben erwähnten Filme beschrieben. Durch ihre Programmierung und ihre Lernfähigkeit entsteht ein Bedrohungsszenario, weil Maschinen sich gegen Menschen wenden können. Bei Terminator ist das ja so, dass die Katastrophe dadurch eintritt, dass Skynet, ein Sicherheitscomputernetz, was eigentlich zur Verteidigung dienen soll, sich gegen die Menschen wendet und einen Atomkrieg auslöst. Und aufgrund dieses Atomkriegs dann hinterher entsteht ein Krieg Menschen gegen Maschinen, in dem die Menschen sehr, sehr lange unterlegen sind und nur ein kleiner Rest überlebt und denen gelingt es dann, am Ende doch noch die Maschinen zu besiegen. Und diese Szenarien, so sehr sie nach Science Fiction klingen, wir haben das ja eben schon gehört, sind gar nicht so sehr aus der Welt wegzuwischen und zu Fantasie-Szenarien zu erklären. Das könnte in einer gewissen Weise tatsächlich passieren. Es könnte aber auch viel Banaleres passieren, und das war ja das Thema von Zukunft der Arbeit in dieser Woche. Diese Maschinen werden ja als nächstes, wie schon Jeremy Rifkin in den 80er Jahren in Zukunft der Arbeit geschrieben hat, uns die Arbeitsplätze zu einem großen Teil abnehmen. Das heißt, der ambivalente Effekt, der wieder drin steckt, ist, dass auf der einen Seite wir natürlich immer froh sein müssen, wenn wir von harter Arbeit entlastet werden durch Maschinen, wenn wir Jobs, die vielleicht keiner machen will oder die bisher schlecht bezahlt wurden, wenn die von Maschinen gemacht werden. Gleichzeitig muss man natürlich schauen, das ist immer für eine Gesellschaft, wenn das sehr schnell passiert und sehr große Teile der Gesellschaft betrifft, natürlich auch eine Riesenherausforderung, denn Arbeit bedeutet ja nicht nur Erwerbsarbeit im Sinne von ein Einkommen, was irgendwie in Richtung Bürgergeld und so weiter dann umgestellt werden müsste, wenn man die Einkommensquelle durch die Erwerbsarbeit nicht mehr hat, sondern alles, was an der Arbeit auch sonst dranhängt, an Sinn und an sozialem Leben und so weiter, entfällt ja auch für die Betroffenen. Also eine Riesenherausforderung, die da tatsächlich drinsteckt, wenn jetzt viele, viele Tätigkeiten durch Computer und Roboter gemacht werden können. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, und zwar sogar ins 19. Jahrhundert. Mit der industriellen Revolution verbunden war eine Umwälzung im Transportwesen und im Kommunikationswesen. Also, wir müssen daran denken, Eisenbahn, Dampfschiffe und so weiter auf der einen Seite. Zur anderen Seite, es gab ja Zeitungen, waren sehr wichtig im 19. Jahrhundert, waren ein sehr, sehr verbreitetes, überhaupt das Kommunikationsmedium der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber man hatte in der Regel Zeit, wenn man also als Karl Marx in den 40er Jahren die Rheinische Zeitung schrieb und so weiter, da hatte er in der Regel Zeit. Er war dann später Korrespondent für eine amerikanische Zeitung, auch während des amerikanischen Bürgerkriegs, und da war das Kabel schon gelegt. Ja, das Kabel, das Überseekabel. Das heißt, die Sachen wurden blitzschnell, mussten die auch schon wieder nach Amerika und zurück transportiert werden. Das setzte den auch wahnsinnig unter Druck. Also der war gar nicht gewohnt, sozusagen in diesem Tempo zu arbeiten. Das waren Beschleunigungsprozesse, die von den Menschen damals, weil sie auch in sehr kurzer Zeit, in 10, 15 Jahren passierten, als ungeheuerlich empfunden wurden. Also zunächst, ich bleibe mal bei dem anderen Beispiel, nicht bei der Kommunikation zunächst mal, sondern bei den Dampfschiffen, bei der Eisenbahn. Dann kam das Auto und das Flugzeug. Kommunikation war es, das Kabel, das Telefon, das Radio, das Fernsehen und der Computer. Und dann eben alles mit durch den Computer, was wir heute neue Medien und digitale Technik kennen. Eine immer höhere Geschwindigkeit ist eins der wesentlichen Kennzeichen der Moderne. Da sind sich alle einig. Das betrifft das Reisen ebenso wie das Arbeiten, wie auch die Datenverarbeitung und damit die Menge der Reize, die auf uns einstürmen. Nun wurde natürlich das Reisen dadurch auch viel komfortabler und schneller. Denken wir dran, noch Johann Wolfgang von Goethe reiste nach Italien mit der Pferdekutsche kaum schneller als ein Römer 1800 Jahre vor ihm. 1800 Jahre lang war die Reisegeschwindigkeit sozusagen konstant. Ja, und jetzt schauen Sie mal, wie wir heute reisen, ja, wenn wir ins Flugzeug steigen und so, wenn wir plötzlich innerhalb von Stunden auf der anderen Seite der Erde sind. Damalige Ängste, dass Menschen, die Eisenbahn fahren, verrückt werden könnten, ob der unglaublichen Höchstgeschwindigkeit von damals etwas mehr als 35 Stundenkilometern, erwiesen sich als völlig falsch. Aber zeitgenössische Zeugnisse aus dem 19. Jahrhundert belegen doch, ich will das mal kurz mit einem Exkurs erklären, die Leute wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Die schauten immer auf die Schwellen. Also die guckten so aus dem Fenster so vor sich raus. Und das macht einen wirklich, würden sie ja heute noch wahnsinnig machen, wenn sie das machen würden. Das darf man natürlich nicht tun. Man muss in die Landschaft schauen. Man muss sich einen ruhigen Punkt in der Ferne suchen. Das ist so ungefähr wie Seekrankheit. Auf dem Schiff müssen sie auch, wenn sie zur Seekrankheit, müssen sie einen festen Punkt in die Mitte vom Schiff setzen und so weiter. Also sie sind auch, haben erstmal falsch sozusagen da geguckt. Deswegen ist einigen wirklich da ganz anders geworden, auch bei 35 Stundenkilometer. Jedenfalls belegen eine Menge zeitgenössischer Zeugnisse aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass schon damals ein Entfremdungsprozess eintrat, um diesen ehemals sehr modischen marxistischen Begriff zu benutzen, der von den Menschen wahnsinnig intensiv empfunden wurde. Heinrich Heine schrieb zum Beispiel 1843 anschließend anlässlich der Eröffnung der Bahnstrecke Paris-Rouen, Zitat, durch die Eisenbahn wird der Raum getötet und es bleibt uns nur die Zeit übrig. Hätten wir nur Geld genug, um auch Letztere anständig zu töten? Nun, das sollte dem 20. Jahrhundert und den Massenmedien vorbehalten bleiben. Halten wir fest, die bisherige menschliche Wahrnehmung von Raum und Zeit hat sich die durch die mit der industriellen Revolution verbundenen technischen Möglichkeiten gravierend verändert. Da uns das selbstverständlich ist, fällt es uns nur nicht so wahnsinnig auf. Aber Geschwindigkeit bedeutet nicht nur Gewinn. Dass sie Gewinn bedeutet, übrigens auch im doppelten Sinne des Wortes, Time is Money, Benjamin Franklin, ja, das ist unbestritten. Sondern sie bedeutet auch Verlust. Zum Beispiel Verlust von Unmittelbarkeit. Das unmittelbare Verhältnis von Mensch und Natur bleibt auf der Strecke, wie man so treffend sagt, wenn man im ICE mit 230 Kilometern durch die Landschaft schießt oder mit 160 über die Autobahn. Gerüche, Geräusche, alle anderen Sinneswahrnehmungen außer dem visuellen werden reduziert, wenn man einen Blick aus dem Fenster wirft, um vielleicht noch die vorbeifliegende Welt zu betrachten oder eben beim Auto selbst irgendwie schaut, dass man nicht einen Unfall baut. Paul Viriot, er war eben schon erwähnt, geboren 1932 in Paris, nannte das eine Ästhetik des Verschwindens, in der unsere Wahrnehmung verkümmert. Das Wort Erfahrung stammt ja ursprünglich von Fahren ab, weil man beim Reisen ja welche macht. Machte, müsste man jetzt schon fast sagen. Je mehr und je schneller wir aber reisen, umso weniger erfahren wir. Der Gehalt des Realen verflüchtigt sich in der Beschleunigung. Das war seine These. Während aber die Verkehrsmittel immer schneller werden, wird der Mensch, und da gibt es schon wieder eine große Nähe zu Erich Fromm, auf den ich am Ende zu sprechen komme, wird der Mensch immer passiver und immobiler. Er reist nicht, er wird transportiert. Wir alle kennen doch wahrscheinlich das Gefühl, wenn wir zum Beispiel mit dem Flugzeug große Entfernungen überwunden haben, dass wir überhaupt erstmal ankommen müssen. Es ist so, als wenn es für uns unnatürlich schnell gewesen wäre, von A nach B zu kommen, als wenn, wie ich manchmal spaßhalber sage, unser Astralleib noch gar nicht da wäre. Der braucht immer eine Weile, bis er wieder bei einem ist. Übertragen auf die digitale Technik lautet meine Frage, wie ist es für unser Gehirn eigentlich, ständige Themenwechsel durch E-Mails, Facebook und anderes verarbeiten zu müssen? Das ist für junge Leute aufregend. Es gibt auch noch einen anderen Film über einen Computer, über einen Roboter, der wollte immer Input. Ja? Und ich kenne das von mir selbst, aber ich kenne das auch von vielen jungen Menschen. Also als junger Mensch, wo das Gehirn entsprechend leistungsfähig ist und das Nervenkostüm noch entsprechend stabil, da hat man kein Problem damit, wenn es Input, Input, Input gibt. Es kann einem gar nicht schnell genug gehen. Je älter man wird, umso mehr merkt man, man kann dieses Tempo nicht gehen, man kann das nicht verarbeiten, das tut einem nicht gut. Und auch dazu wieder eine persönliche Erfahrung, wie sich die Dinge verändert haben. Nehmen Sie mal wieder das Fernsehen. Als ich 1995 Edgar Reitz persönlich kennenlernte, den Regisseur, der die Heimatfilme gemacht hat, da hatte er damals Heimat 1 und Heimat 2 gemacht. Und dann erzählte er damals, man habe ihm den Stuhl für die Tür gestellt bei seinem Heimatsender, dem WDR, und habe ihm gesagt, solche Filme könne man heute nicht mehr machen, die könne man im Fernsehen nicht mehr senden. Er wäre ein Quotenkiller. Das wäre alles viel zu langsam und viel zu in epischer Breite und so weiter. Heute bräuchte man schnelle Schnitte. Es war das Zeitalter von MTV, wer sich noch erinnert, ab Mitte der 80er Jahre. Alles war so rasant schnell geworden. Auch da haben wir uns zum Teil dran gewöhnt, an die höhere Geschwindigkeit. dass man gesagt hat, also so langsam erzählt das Fernsehen, so ruhige Bilder, das geht überhaupt nicht mehr. Das war natürlich falsch. Also wer die andere Heimat zum Beispiel gesehen hat vor 2 Jahren, der sieht, dass man das sehr wohl noch kann und was das, wie wohltuend das ist und was das für ein grandioses Filmerlebnis sein kann. Aber das sind natürlich dann auch wieder diese Zeitgeist-Vorurteile, was alles eben geht und angeblich nicht geht. Ich komme zu dem deutsch-jüdischen Philosophen Günter Anders, der in seinem Buch Die Antiquiertheit des Menschen 1956 zunächst seinem Lehrer Martin Heidegger folgte, in der Überzeugung, dass die Technik dem modernen Menschen zum Schicksal geworden ist. Also ein Schicksal, dem man nicht entrinnen kann. Da gehe ich jetzt gar nicht so tief drauf ein, weil sonst müsste man wirklich sagen, müsste man Heideggers Philosophie hier noch darstellen. Das lassen wir heute Abend weg. Er folgert aber weiter: Der Mensch wird von den von ihm selbst erfundenen technischen Produkten mittlerweile weit überflügelt. Sie sind stärker, sie sind schneller, sie wissen mehr als er. Und so hinkt er der von ihm selbst in Gang gesetzten Entwicklung mittlerweile hoffnungslos hinterher. Wir sind alle von gestern, schreibt er 1956. Ein Trost für uns etwas Ältere, die nicht mehr mitkommen, wenn die Jungen auf ihren Smartphones zaubern. Wir sind alle von gestern, auch die Jungen. Seine Kritik, also von Günter Anders, an der Zivilisation in der Mitte des 20. Jahrhunderts, setzt am Gefälle zwischen der Unvollkommenheit des Menschen einerseits und der immer größeren Perfektion der Maschinen andererseits an. Dieses Phänomen nannte Anders prometheisches Gefälle. Mit diesem Begriff verknüpfte er den Begriff der prometheischen Scham und damit meinte er, dass es einen Wunsch gäbe, von uns Menschen selbst so perfekt wie eine Maschine zu sein. Und da wir dem nicht genügen können, schämen wir uns angesichts unserer Unterlegenheit gegenüber unseren technischen Schöpfungen. Wobei unsere technischen Schöpfungen natürlich in der Regel nicht die von uns persönlichen vorgenommenen technischen Schöpfungen sind, sondern wir leben in einer Welt umgeben von technischen Schöpfungen, die uns so beeindrucken und einschüchtern, dass wir uns ihnen gegenüber klein und schwach und ohnmächtig fühlen. Die Diskrepanz also zwischen der Leistungsfähigkeit des Menschen und seiner Geräte werde immer größer. Das Menschsein, im Grunde das Leben überhaupt, erscheine nun als eine antiquierte Daseinsform. Der Mensch erzeugt Produkte, mit denen er sich selbst überflüssig macht. Und ein bisschen was ist da ja dran mit dem sich selbst überflüssig machen. Das benannte Gefälle zwischen dem, was der Mensch sich vorstellen und dem, was er herstellen kann, legt eine weitere Bedeutung des Ausdrucks Antiquiertheit des Menschen nahe. Der Mensch ist Anders zufolge in seinen Möglichkeiten des Denkens, des Vorstellens antiquiert. Das heißt rückständig gegenüber dem, was er herzustellen imstande ist. Man sieht Techniken sieht Anders nicht wertneutral. Durch die Vorgabe der Geräte, meint er, ist ihre Anwendung ja bereits festgelegt. Spezifische ökonomische, soziale und politische Verhältnisse produzieren Maschinen, die ihrerseits spezifische ökonomische, soziale und politische Veränderungen nach sich ziehen. Technik wird so vom Objekt, wir halten das ja für Objekte hier, die wir benutzen, ein Mikrofon ist ein Objekt, Technik wird so aber vom Objekt zum Subjekt der Geschichte. Wir müssen so funktionieren, wie die Technik ist. Nicht umgekehrt. Wir müssen uns nach der Technik richten. Nehmen Sie mal eine Rolltreppe, ja? Richten Sie sich mal nicht nach der Rolltreppe. So, also damit man einfach ein simples Beispiel hat. Der Mensch könne die strukturelle Macht der Geräte aber nicht mehr erkennen und Sachzwänge emotional und kognitiv nicht mehr bewältigen. Die strukturelle Überlegenheit der Geräte hat natürlich, das sieht auch Günter Anders, auch positive Folgen. Natürlich die Erleichterung der Arbeit, aber negativ ist eben für ihn auch das Verschwinden der Zielgerichtetheit von Arbeit. Der Mensch ist sozusagen zu einem für die Wartung zuständigen Objekthirten der Geräte geworden. Heidegger-Kenner erkennen sofort die Anspielung auf Heideggers Spätphilosophie. wie der Helmut zum Hirte Beispiel. Ne? Genau, dass der Mensch nämlich der Hirte des Seins sein solle. Martin Heidegger, dessen komplexe Technikphilosophie ich hier nur kurz erwähne, weil er in seiner Spätphilosophie ja eigentlich die gesamte Entwicklung des abendländischen Menschen seit dem 4. vorchristlichen Jahrhundert für einen Irrweg und für ein Verhängnis hielt. Seine Philosophie der Gelassenheit fand und findet aber bis heute bezeichnenderweise nicht nur in katholischen Kreisen und bei Technikskeptikern des Westens, sondern nicht zuletzt auch bei buddhistisch und daoistisch geprägten Denkern Ostasiens großen Anklang. Also sozusagen ein fundamentaler Einspruch gegen die Seinsvergessenheit, wie das der Heidegger genannt hat, den er da vorbrachte. Er blieb aber offensichtlich folgenlos, denn wir haben ja fröhlich weitergemacht, wir haben ja nicht innegehalten. Von Gelassenheit kann keine Rede sein, zumindest nicht, wenn es um die technische Welt geht. Wer davon überzeugt ist, dass wir weiterhin unbeirrt auf den eigenen Untergang zusteuern und, wie Heidegger in einem berühmten Spiegel-Interview gesagt hat, nur ein Gott uns noch retten kann, dem sei Heidegger nochmal zur Lektüre empfohlen. Günter Anders' Kulturkritik zeigte sich, das hat Heidegger nicht interessiert, auch an seiner Haltung zum Fernsehen. Übrigens, Heidegger hat Fernsehen sehr interessiert, aber nur Fußballübertragung. Da ist er immer von der Hütte in Tottenauberg runter, aus dem Schwarzwald, muss in Freiburg Fußball gucken. Anders postuliert, dass das Fernsehen, und das Fernsehen ist mit seinem Bildschirm und mit seiner Verengung unserer Perspektive auf diese Mattscheibe, das Vorbild auch von Computer und Smartphone, wo wir auch immer auf das Ding starren, über Sachverhalte immer nur einen Teil aussage, nie alles, und dass es uns die Welt in einer Kiste als ein Biedermeier präsentiere, alles nivelliere und keine angemessenen Reaktionen hervorrufen könne. In ähnlicher Weise argumentiert dann in der Fortsetzung der berühmte amerikanische Kulturkritiker Neil Postman in den 80er Jahren. Sie kennen seinen Klassiker Wir amüsieren uns zu Tode von 1985. Da findet sich auf der Seite 110 sozusagen das Zitat: Unser Fernsehapparat sichert uns eine ständige Verbindung zur Welt. Er tut dies allerdings mit einem durch nichts zu erschütternden Lächeln auf dem Gesicht. Problematisch am Fernsehen, meint Postman, ist nicht, dass es uns unterhaltsame Themen präsentiert. Problematisch ist, dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert. Und das ist ja noch viel schlimmer geworden seit den 80er Jahren. Man wagt ja schon gar nicht mehr, nicht Infotainment zu machen. Wir amüsieren uns zu Tode. Dass es Ausnahmen gibt oder zumindest gab, beweist unser leider verstorbener Fromm-Preisträger Rupert Neudeck. Ich erinnere daran, dass er aufgrund von Fernsehbildern, so hat es uns zumindest erzählt, Rainer, du wirst dich erinnern, aktiv wurde, den Boat People zu helfen. Also es muss nicht so sein, aber dass es da eine gewisse Tendenz hingibt, das würde ich unterschreiben. Dem Menschen, um wieder zu Anders, aber auch Postman zurückzukehren, als Empfänger der Fernsehinformation wird Objektivität vorgegaukelt. Er wird der Urteilsarbeit enthoben und es wird die Idee suggeriert, er könne über Abwesendes verfügen, was er als Machtzuwachs empfindet. Wir werden das bei Erich Fromm gleich wiederfinden, diesen Gedanken. Die Differenz zwischen Ereignis und Abbild wird laut Anders ausgelöscht. Daraus folgt eine strukturelle Täuschung über die Abhängigkeit des Konsumenten von bereits längst gefällten Urteilen, von anderen natürlich gefällten. Es ist demnach gleichgültig, was gezeigt wird. Relevant ist, dass es überhaupt gezeigt wird. Das Fernsehbild gibt vor, das Abbild der Realität zu sein und wird so zum Vorbild gerade für diese Realität. Das führt zu dem Bumerang-Effekt. Der Mensch richtet sich nach dem Abbild der Wirklichkeit und die Realität wird auf diesem Wege gezwungen, zu diesem verzerrten Abbild zu werden. Auf einmal stimmt, was im Fernsehen zu sehen ist. Die Lüge hat sich wahrgelogen. Zudem produziere das Fernsehen einen bestimmten Typ des Menschen, den vereinzelten Masseneremiten. Er stelle einen negativen Familientisch dar. Es gäbe nunmehr keinen gemeinsamen Mittelpunkt mehr, sondern nur noch einen individuellen Fluchtpunkt, der Fernseher. Denken Sie mal an Loriots Klassiker, wo das Ehepaar vor dem kaputten Fernseher sitzt. Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe oder wo ich hinzugucken habe und so weiter. Ne? So stark war die Abhängigkeit damals schon, die Sucht und so weiter. Ohne diesen Kasten wusste man gar nichts mehr mit sich anzufangen. Also man könnte ein Buch lesen, man könnte Musik hören. Ja, aber man macht es nicht mehr, ja? Sondern der kaputte Fernseher ist immer noch besser als kein Fernseher. Durch die mittlerweile eingetretene Digitalisierung hat sich das Tempo dieser Prozesse, auch der Informationsentwicklung oder auch der Unterhaltung und der Gefühlserregung, auf eine Weise gesteigert und eben die Tatsache, dass das alles so ungefiltert auf uns einprasselt. Denken Sie mal an Twittern und den ganzen Kram und so weiter. Ja, da dauernd haut irgendwas rein. Ich selber bin da noch ein bisschen abstinent, will mich aber damit nicht loben, sondern ich nutze oft die Zeit, wie jetzt auch wieder auf der Zugfahrt, meine Umwelt zu beobachten, wie die da tatsächlich dauernd geht es irgendwo bling, bling, bling neben mir im Zug. Ja, da kommt wieder eine Nachricht rein. Also was da jetzt mittlerweile sozusagen noch weiter passiert ist in dieser Hinsicht, also viele dieser Leute damals bis heute, bis hin zu Peter Sloterdijk, sagen, eigentlich müsste man eine Art bremsende Verzögerung einbauen. Es müsste uns gelingen, wie ja beim Auto auch, irgendwo muss es eine Bremse geben. Aber bei unserer technischen Entwicklung gibt es scheinbar nur ein Gaspedal. Jetzt aber endlich und zum Schluss zu Erich Fromm. Die meisten von Ihnen dürften wissen, dass Biophilie einer der zentralen Begriffe von Erich Fromm gewesen ist, bei dem er selbst auf die Nähe zu Albert Schweitzers Formulierung der Ehrfurcht vor dem Leben verweist. Aber hier wie an anderer Stelle benutzte Fromm gerne wissenschaftlicher klingende Begriffe. Biophilie also, altgriechisch bios Leben und philia Liebe kombiniert, wurde von ihm erstmals in seinem Buch Man for Himself, zu Deutsch die Seele des Menschen, im Jahr 1940. The Heart of Man, Entschuldigung, bitte. Ja, sorry. Eingeführt, aber 64 stimmt, Seele des Menschen, und bedeutet eben Liebe zum Leben oder Liebe zum Lebendigen. Damit fügte Fromm zunächst einmal der in Psychoanalyse und Ethik 1947 vorgenommenen Unterscheidung verschiedener nicht produktiver Charakterorientierungen noch eine weitere hinzu. Die Unterscheidung nämlich zwischen biophil und, da es ja von allem auch ein Gegenteil geben muss, nekrophil. Gerade die nekrophile Charakterorientierung, darüber schreibt er sehr viel in der Anatomie der menschlichen Destruktivität, da führt er das weiter aus im Jahr 1973. Erstmal aber noch Biophilie. Erich Fromm definierte Biophilie als den, Zitat, Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich nun um einen Menschen, eine Pflanze, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt. Oder ein weiteres Zitat von ihm darüber, gut ist alles, was dem Leben dient, böse ist alles, was dem Tod dient. Gut ist die Ehrfurcht vor dem Leben, alles, was dem Leben, dem Wachstum, der Entfaltung förderlich ist. Böse ist alles, was das Leben erstickt, einengt und alles, was es zerstückelt. Für Erich Fromm gilt also sehr eindeutig, dass für ihn immer das Lebendige Vorrang vor dem Nichtlebendigen hat. Helmut hat es in seiner schönen Einführung schon angesprochen. Aber nicht nur, weil, wo bin ich jetzt gerade hier? Weil jeder Begriff ja auch ein Gegenteil braucht und weil Fromm ohnehin einen gewissen Hang zu idealtypischen Begriffspaaren hatte, denken wir nur an Haben oder Sein, ist dieser Begriff der Nekrophilie überraschenderweise für unser heutiges Thema von Bedeutung. Zunächst einmal bedeutet das ja eine sexuelle Abirrung Fromm schreibt auch einiges darüber sozusagen, wie es Menschen geht, die es allerdings nur in einer kleinen Minderheit mit einer ganz starken Tendenz zur Nekrophilie in diesem Sinne gibt. Aber das ist natürlich der Teil sozusagen, der uns jetzt heute Abend nicht interessiert. Interessant ist und geradezu provokativ, dass Fromm auch Fassaden aus Beton und Stahl, die Megamaschine von Bürokratie und Technik der Gegenwart, die Vergeudung von Ressourcen im Konsumismus und die Art, wie der Bürokratismus Menschen als Dinge behandelt, als Symptome nekrophiler Tendenzen betrachtet hat. Persönlich hatte das wohl viel auch damit zu tun, dass er auf diese Spur gekommen ist, dass er sich Anfang der 60er Jahre, wo er sich ja sehr stark in der amerikanischen Anti-Atom-Bewegung engagiert hat, dass er über die unglaubliche Passivität der großen Mehrheit der Menschen angesichts einer solchen Bedrohung durch die atomare Zerstörung nicht erklären konnte. Also das hat ihm sehr zu denken gegeben, warum wehren sich die Menschen nicht? Warum haben die eigentlich, warum kämpfen die nicht für das Leben? Warum lassen sie das zu, dass ein solcher Irrsinn sozusagen in der Politik vertreten wird? Ja, dass es sogar Leute gibt, da hatte da auch jemand ganz Bestimmtes auf dem Kieker, Hermann Kahn hieß dieser Mann, damals noch in einem Think Tank der amerikanischen Politik, später auch ein erfolgreicher, in Anführungsstrichen, Sachbuchautor, der so Zukunftsprognosen von sich gab. Ich habe auch ein Buch von ihm noch aus den frühen 70er Jahren, die immer total positiv war. Also alles wird super in der Zukunft und alles wird mit Technik gelöst. Dieser Hermann Kahn hatte aber damals, Anfang der 60er Jahre, als einziger gewagt, darüber nachzudenken, ob man vielleicht doch eben einen Atomkrieg führen sollte mit der Sowjetunion und dass die 50 bis 60 Millionen Tote als Preis vielleicht nicht zu hoch wären. Also wenn Fromm sowas gehört hat, dann ging er sofort durch die Decke. Da hat er mehrfach sozusagen Bezug drauf genommen, weil er das nicht sozusagen als ein Denkspiel begreifen konnte, sondern als Ausdruck einer zutiefst nekrophilen Haltung interpretiert hat. Fromms Nekrophilie-These ist die Leidenschaft, das, was lebendig ist, in etwas Unlebendiges umzuwandeln, zu zerstören um der Zerstörung willen, da ist der Zusammenhang zur Destruktivität, das ausschließliche Interesse an allem, was rein mechanisch ist. Es ist die Leidenschaft, lebendige Zusammenhänge mit Gewalt entzweizureißen, schreibt er in der Anatomie der menschlichen Destruktivität. Mich interessiert heute hier nur der Aspekt seiner Argumentation, wo er darauf Bezug nimmt, dass es nicht wenige Menschen gibt, die sich eben für Dinge und für Technisches mehr interessieren als für Lebendiges. Wir sind doch heute geneigt, oft zu sagen, wenn wir so jemand kennenlernen, das ist eben ein Nerd, der kann nicht so mit Menschen, hat vielleicht ein paar mehr oder minder starke autistische Züge oder ist vielleicht auch nicht so attraktiv, kommt nicht so an, deshalb ist er oder sie so. Das ist sozusagen so diese tolerante, auch etwas humorvolle Betrachtungsweise. Auch darüber gibt es eine wunderbare Fernsehserie, die heißt Big Bang Theory, falls Sie sie schon mal gesehen haben. Also das ist sozusagen so das schrullige Silicon Valley. Ja, aber sind doch alle ganz lieb und meinen es ja alle gut und so weiter und leben aber so ein bisschen auch irgendwie in einer anderen Welt. Der Fromm sagt, so ungefährlich ist das nicht, denn das ist ja keine reine Spielerei und Fantasterei und betrifft ja nicht nur die, sondern die basteln ja, und da sind wir wieder beim Silicon Valley, die basteln ja an unserer Zukunft. Ja, die gucken ja nicht nur Fernsehserien bis zum Abwinken und unterhalten sich darüber, sondern die ganze Zeit sind ja auch intelligente, talentierte Menschen, basteln die sozusagen an einer Zukunft, die für uns alle entsprechende Folgen haben wird. Aber es ist doch interessant, dass Fromm es gewagt hat, immer wenn technische Geräte zum Ersatz für das Interesse an den Mitmenschen, an der Natur und an der eigenen Entwicklung werden, von einem nekrophilen Zug in der Persönlichkeit zu sprechen. Natürlich ist das bei Fromm ja immer idealtypisch und es sind immer Tendenzen. Es ist immer noch wichtig, wie dominant dieser Wesenszug ist und durch welche andere Leidenschaften er mitgeprägt wird. Aber nochmal ein Zitat von ihm über den gegenwärtigen Menschen. Die Freude, Ausdruck intensiver Lebendigkeit, wird durch Vergnügen oder Erregung ersetzt. Und viel von der Liebe und Zärtlichkeit, die ein Mensch besitzt, wendet er seinen Maschinen und Apparaten zu. Er hat keinen Plan, kein Lebensziel, außer dass er das tut, wozu die Logik der Technik ihn veranlasst. Die Symbole des Todes, so pathetisch wird er da, sind jetzt saubere, glänzende Maschinen. Das ist schon starker Tobak. Da wird gleich ein Gutteil modernen Lifestyles von der gefeierten urbanen Architektur der letzten Jahrzehnte bis zum Lieblingsobjekt der Objektlibido des Mannes, dem schnittigen, chromglänzenden Auto, unter Nekrophilieverdacht gestellt. Was auf den ersten Blick vielleicht überzogen scheint, sollte uns aber vielleicht doch weiter beschäftigen, wenn selbst ein aktuell sehr angesagter Soziologe wie Hartmut Rosa in Frage stellt, ob diese Dinge und auch Bildschirme zum Beispiel, kommt in seinem aktuellen Buch Resonanz vor, jene Resonanz ermöglichen, die wir als Lebewesen zum Leben eigentlich brauchen. Sie sehen, irgendwo greift irgendwann immer wieder was auf, was Fromm auch schon mal vorgedacht hat und aktualisiert es. In diesem Fall Hartmut Rosa. Fromm ging es ja immer darum, und das sah er als eine seiner Hauptaufgaben, Menschen vor Abhängigkeiten zu bewahren. Also das eine war jetzt das Thema Biophilie, Nekrophilie, jetzt kommt das Thema Sucht und Abhängigkeit. Und natürlich ganz, ganz viel bei der modernen Technik. Nehmen wir jetzt mal die Smartphones und das dauernde darauf Rumgespiele, hat starken Suchtcharakter. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Für Fromm war alles immer problematisch, was der freien Selbstentfaltung eines Menschen im Wege steht. Auch selbstverschuldete Abhängigkeit, nicht nur fremdverschuldete. In den 60er Jahren stand Fromm in intensiven Kontakt mit dem Historiker und Gesellschaftskritiker Louis Mumford. Beide beeinflussten sich gegenseitig. In Mumfords damals einflussreichen, heute leider schon fast vergessenen Bestseller Der Mythos der Maschine von 1967 kritisiert er unter dem Begriff Megamaschine, den Fromm ab da gerne aufgenommen hat und in seinen Publikationen auch häufig verwendet hat, das ganze System moderner westlicher Wirtschafts- und Lebensweise, inklusive der Technik, das für ihn oder die für ihn einen beängstigenden totalitären Charakter hatte. Wenn auch, wie Erich Fromm möglicherweise hinzugefügt hätte, mit lächelndem Gesicht. Eher Brave New World, also schöne neue Welt, als 1984, wo es ja düster und totalitär zuging. Bei uns ist ja so, unsere Bedürfnisse werden ja alle befriedigt. Es wird auch nicht mehr darüber nachgedacht, ob es sich sozusagen um vernünftige Bedürfnisse handelt, ob es sich um Dinge handelt, die wir wirklich brauchen für unsere Entwicklung und unsere Entfaltung, sondern wichtig ist eben Bedürfnisbefriedigung, Konsum, möglichst Menschen abhängig machen von dem, was man ihnen verkaufen will, und zwar in ideeller wie in materieller Art und Weise. Mumford war eigentlich einer der Hauptdenker einer Kritik, die sich bis heute auch durchhält und bei vielen Filmen, die man immer wieder, wenn man mal im Fernsehen so auf Arte oder so schaut, auch von heutigen Denkern geäußert wird, nämlich die Kritik an dem mechanistischen Weltbild, das sich seit der Renaissance zumindest in Europa zunächst einmal durchgesetzt hat, mittlerweile quasi global durchgesetzt hat. Ein Denken, das bedeutet, alle Dinge sind beherrschbar, weil und insofern sie quantifizierbar, nämlich messbar, vorhersagbar, wiederholbar sind. Also sozusagen das Ideal der Naturwissenschaften. Messbarkeit, Vorhersagbarkeit, Wiederholbarkeit. Geschichte, Kultur, Moral und Subjekt überhaupt mit seinen Ängsten, Hoffnungen und Kraftquellen müssen dabei notwendigerweise unter die Räder kommen, weil sie eben nicht quantifizierbar sind. Ich glaube, heute ist diese Tendenz bei vielen, auch in vielen beruflichen Zusammenhängen, egal ob sie jetzt im Sozialen tätig sind oder wie ich im Bereich der Kultur, oder auch in den Medien, die Einschaltquote und so weiter, der Triumph des quantifizierenden Denkens, der Begriff der Qualität, mit dem dürfen sie überhaupt nicht mehr kommen. Ich muss irgendwie immer sagen, wie waren die Einschaltquoten, wie war der Besuch der Veranstaltung und so weiter. Es zählt nur noch das Zählbare und Messbare. Das meinte auch Mumford und so weiter. Und der Kapitalismus, auch der Staatskapitalismus der damaligen Sowjetunion und ihrer Satelliten, sind eben, insoweit hat Mumford auch durchaus marxistisch gedacht, die optimalen Wirtschaftsformen für eine solche Megamaschine. Mehrwert, höher, schneller, weiter, das sind ihre Devisen. Die Frage, welches Glück oder Unglück mit diesem Streben einhergeht, also die Frage nach der Qualität, klammert sie rigoros aus. Mumford arbeitete den zerstörerischen Charakter des westlichen Fortschritts heraus, der sich immer weiter beschleunigt. Zitat Mumford, nur die destruktiven Prozesse sind schnell, nur die Entropie kommt ohne Mühe. Dem hielt er ein organisches Weltbild entgegen, in dem das vielbeschworene Wachstum der westlichen Marktwirtschaften nicht das geringste, was mit den vielbeschworenen Wachstumsvorstellungen der westlichen Marktwirtschaften nicht das geringste zu tun hat. Und zu einer Zeit, da das noch weitgehend ein Fremdwort war, behandelte Mumford bereits ausführlich ökologische Themen. Und damit hat er dauerhaft auch Erich Fromm tief beeindruckt und beeinflusst. Also bevor in den 70er Jahren noch die große Welle der Veröffentlichung zur sich anbahnenden ökologischen Katastrophe erschienen sind. Nochmal Erich Fromm, und damit komme ich dann quasi zum Schluss. Vom modernen Menschen schreibt Erich Fromm dann in Vom Haben zum Sein, also dem unveröffentlichten Teil von Haben oder Sein aus dem Jahr 1974/75. Vom modernen Menschen kann man sagen, dass er in einer symbiotischen Beziehung zur Welt der Maschinen lebt. Insofern er sich als Teil von ihnen erlebt, ist er oder erscheint er als mächtig. Wenn er ohne sie dasteht und auf seine Eigenkräfte angewiesen ist, ist er so ohnmächtig wie ein kleines Kind. Ich komme zum Schluss. Die Kritiker des sogenannten technischen Fortschritts im 20. Jahrhundert und natürlich bis heute haben immer und immer wieder darauf verwiesen, dass eine Grenze erreicht wurde, in der bestimmte Entwicklungen den Menschen überfordern und seine geistige, seelische und körperliche Gesundheit gefährden bzw. schädigen. Und dass wir dabei auch noch unsere natürliche Umwelt zerstören und in Passivität verfallen, also selbst als Lebewesen, die sich bewegen müssen, die den lebendigen Kontakt zu anderem Lebendigen brauchen, eben passiv werden, weil wir nur noch vor Bildschirmen sitzen, weil wir nur noch in mechanisierten Arbeitsprozessen stecken und Ähnliches. Immer und immer wieder haben sie darauf hingewiesen. Sie haben gefordert, dass wir innehalten sollten, dass wir verlangsamen sollten, dass wir Gegengewichte brauchen, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten, beziehungsweise um es zurückzugewinnen, wenn wir es bereits verloren haben. Vieles ist davon heute im digitalen Zeitalter noch genauso aktuell wie vor Jahrzehnten. Es mag uns überraschen oder auch nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.